Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Unibet-Fußballdebatte. In der ruhmreichen Geschichte der deutschen Fußballnationalmannschaft hat es große, unvergessliche Triumphe gegeben. Städtenamen stehen symbolisch dafür: Bern, Rom, Rio. Aber es gab auch die Schmach von Cordoba, die Schande von Gijón und seit vergangenen Dienstag die rabenschwarze Nacht von Sevilla, wie es Joachim Löw selber genannt hat. 0:6, die höchste Niederlage seit 1931, eine Pleite, die hohe Wellen geschlagen hat und die Fragen aufwirft, beispielsweise die, ob Joachim Löw immer noch der richtige Mann am richtigen Ort ist. Darüber und über vieles mehr wollen wir debattieren. Das sind unsere Themen. Löw und das Debakel von Sevilla. Nach dem peinlichen Vorrundenaus bei der WM in Russland ein weiterer Tiefpunkt und der Bundestrainer gerät immer mehr in die Kritik. Das Rekordspiel der Liga, das 109. Duell Bayern gegen Werder, ein Spiel mit großer Historie. Die Rivalität Hoeneß-Lemke ist Bundesliga-Folklore. Gestern endlich mal wieder ein Duell auf Augenhöhe, ein Unentschieden. Und Rudi Völler, ein Römer in Leverkusen. Als Spieler beim AS Rom verlor er sein Herz an die ewige Stadt und seit 15 Jahren ist er das Gesicht von Bayern. Momentan sehr erfolgreich. Und dann sprechen wir auch noch über die Schalke-Krise. Schlechteste Abwehr, schlechtester Angriff. Kurz zusammengefasst gestern von Marc Uth: Ich könnte heulen. Das tue ich aber nicht, wenn ich mir unsere Runde anschaue, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didier Hamann, 2002 unter Rudi Völler Vize-Weltmeister geworden, sagt, eine solche Leistung wie am Dienstag ist durch nichts zu erklären. Philipp Seldorf, viele Jahre bei der Süddeutschen Zeitung, unter anderem Experte für die deutsche Fußballnationalmannschaft, hat in dieser Woche geschrieben, es gibt keine Anzeichen für einen ehrenhaften Rücktritt von Joachim Löw. Und Rudi Völler, Teamchef der deutschen Fußballnationalmannschaft, unter anderem als Spieler Weltmeister und aktuell Tabellendritter mit Bayer Leverkusen. Herzlich willkommen, meine Herren. Und die Frage, die mir so durch den Kopf ging vorneweg: Wie verläuft so ein Fernsehabend wie am Dienstag bei diesem Spiel im Hause Völler?
Ja, grundsätzlich ist ja für jeden, der für einen Verein arbeitet, mit den vielen englischen Wochen, die man hat, ist eigentlich so ein Länderspiel-Wochenende die einzigen 2, 3, 4 Tage, wo man ein bisschen durchatmen kann, wo man auch vielleicht mal dann keinen Fußball schaut. Man kriegt das nicht immer hin. Und ich bin ehrlich, man guckt da nicht immer jedes Spiel, aber Deutschland oder Spanien, Deutschland, im Fall habe ich mich drauf gefreut. Mit meinem Sohn zusammen geguckt, der noch bei uns wohnt. Und ja, wir alle hier in der Runde oder auch viele zu Hause waren natürlich dann enttäuscht.
Sind Sie dann auch sauer?
Ja, sauer eigentlich nicht, aber überrascht, weil man ja weiß, was die Mannschaft normalerweise leisten kann. Und ich fand auch die Aufstellung, auch die Namen der Spieler, die in den ersten 11 standen, das war ja eine Top-Aufstellung mit Spielern, die in allen den Top-Clubs spielen. Es war halt so, wie es halt auch danach rüberkam. Man hatte eigentlich schon nach 5 oder 10 Minuten das Gefühl, es gibt eine Mannschaft, das waren die Spanier, die wollen unbedingt gewinnen. Und unsere Mannschaft dann das Gefühl hatte man leider nicht. Es war leider dann so die letzten, sagt man so schön, 10 oder 15% oder 5% haben gefehlt. Man hatte nicht den Eindruck, dass man auf jeden Fall hier richtig dagegen halten wollte. Und leider, manchmal passiert es ja auch in der Bundesliga, dass dann bis zur Halbzeit nichts geht. Dann hofft man natürlich nach einer Halbzeit, dass dann vielleicht in der zweiten Halbzeit noch einmal Gas gegeben wird. Und es war leider nicht so. Man hatte sofort auch da wieder nach 5 oder 10 Minuten das Gefühl, da kommt nicht mehr viel.
Wieso konnte das die Saison in Fugen geraten?
Ja, es ist unheimlich schwer. So ein Spiel bekommt dann eine Eigendynamik. Wenn du mit keiner hundertprozentigen Einstellung da reingehst, spielst du gegen eine sehr gute Mannschaft. Und dann darf man nicht vergessen, dann waren, glaube ich, 2 der 3 Tore bis zur Halbzeit waren Standardsituationen, die sie schlecht verteidigt haben. Und dann ist es natürlich schwer gegen so eine Mannschaft, die mit fußballerisch hervorragenden Spielern besetzt ist, da zurückzukommen. Und wie konnte es so kommen? Die Bayern, ich glaube, mit den Bayern steht und fällt die Nationalmannschaft im Moment. Ich glaube, dass sie im Moment einen etwas müden oder erschöpften Eindruck machen. Und dann hattest du halt hinten die Probleme in der Defensive, haben wir ja schon länger. Und wir haben jetzt gespielt mit Max und Koch, die die Sache hervorragend gemacht haben in den zwei Spielen vorher gegen Tschechien und gegen die Ukraine. Aber die spielen in Eindhoven und in Leeds. Und dann hast du mit Ginter, der sich super entwickelt hat in Gladbach, den würde ich mal ausnehmen. Und da hast du Süle dabei, der lange verletzt war, der jetzt gestern für nicht fit genug befunden wurde, um überhaupt auf der Bank zu setzen bei den Bayern. Und Jonathan Tah aus Leverkusen kommt dann rein, der, glaube ich, gestern sein erstes Spiel in der Liga von Anfang an gemacht hat. Also wenn man sich da diese fünf oder sechs Spieler anschaut, und ich will jetzt nicht auf die
Gut,
auf die
all das erklärt losgehen. Natürlich kein 0-6 dann in
der Summe. Das ist klar, aber wenn man sich das anschaut, diese Probleme und wer dann hinten gespielt hat und welcher Situation sie sich in ihren Vereinen befinden, dann ist es, glaube ich, nicht verwunderlich, dass wir doch hinten das eine oder andere Problem haben.
Ist das ist ja schon eine wichtige Frage in der Deutung, ein Blackout gewesen, so wie das von den Verantwortlichen im Grunde genommen bezeichnet wurde, oder steckt da mehr dahinter? Muss man auch den Bogen zur WM 2018 schlagen?
Den muss man auf jeden Fall schlagen. Also ich habe mich auch auf das Spiel gefreut und habe es auch mit meinem Sohn geguckt. Der hat es geschafft, nach einer Viertelstunde einzuschlafen. Also gerade rechtzeitig.
Ich habe meine Kinder rechtzeitig ins Bett geschickt übrigens.
Aber ja, und ich war dann auch schockiert. Und ja, natürlich muss man diesen Bogen schlagen, weil dieses Spiel zeigt ja quasi stellvertretend an, dass es in den zwei Jahren eben noch nicht gelungen ist, eine wirklich zuverlässig schlagkräftige Mannschaft zu bilden. All diese Details erklären aber natürlich auch eine ganze Menge. Auch wenn sie nicht alles erläutern und natürlich auch nicht entschuldigen, dass das Spiel 0-6 ausgeht. Aber so kommen doch sehr viele Dinge zusammen. Und es wird weiterhin schwierig bleiben, eben eine Deckung zu formieren, die so richtig auf dem allerhöchsten Niveau standhalten kann.
Mich hat das Spiel so ein bisschen erinnert an den Auftritt der Bayern in Frankfurt vor einem Jahr. Und dann wissen wir auch, was dann nach dem Trainerwechsel passiert ist. Und dann kommt man schon erstmal zu der Frage, ist Löw immer noch der richtige Mann für diese Mannschaft?
Also ich finde, dass die Frage darf man stellen und die muss man stellen. Es gibt verschiedene Umstände, die sich jetzt auch summieren. Mit so einem 0-6 kann man vielleicht als Bundesligamannschaft umgehen, weil man nächste Woche wieder spielt und übernächste Woche. Und dann kann man es möglicherweise beiseite wischen mit guten Leistungen. Die Nationalmannschaft wird es mitnehmen ins neue Jahr. Der Bundestrainer hat beim Publikum, das behaupte ich jetzt einfach mal, ohne es wissenschaftlich belegen zu können, nicht viel Kredit mehr.
Wir haben bei unseren News eine Umfrage gemacht, da waren 88% für einen Rücktritt des Bundestrainers. Ja. Das ist immer auch der Situation im Moment geschuldet. Dennoch gibt es natürlich zumindest mal so einen Hinweis auf das, wie es im Moment gesehen wird.
Also dieses Empfinden, das drückt sich ja dann eben auch in der Akzeptanz aus, die er so in den Medien erfährt, die er in der Fußballszene bekommt. Das ist eine Belastung. Und die wird mitgenommen ins neue Jahr, die wird mitgenommen ins Turnier. Ich finde, es ist absolut legitim, darüber nachzudenken, ob es sinnvoll ist, mit Löw in das neue Jahr zu gehen.
Also ihn auch ein bisschen zu verteidigen. Ich glaube, das natürlich war die Kritik, muss er sich dann auch gefallen lassen nach so einem Spiel, wenn du 6-0 verlierst, auch gegen eine tolle Mannschaft aus Spanien. Aber ich glaube, dass es davor, in den Monaten oder in den Jahren davor, auch jetzt in dieser Pandemie, hat es eigentlich gut geregelt. Und vor allen Dingen auch mit dem Verständnis für die Bundesliga-Clubs. Ne? Weil, und Didio hat es ja gerade gesagt, dass die Bayern-Spieler ein bisschen müde waren. Ich finde, gerade mit denen ist er sensationell umgegangen. Und auch der DFB generell. Die DFB, die haben die erste Pokalrunde, mussten die nicht spielen. Jetzt die zweite auch nicht. Ne? Ein bisschen überraschend fand ich jetzt. Die zweite auch nicht. Direkt noch. Und dazwischen mussten die nicht mal zu den ersten Länderspielen kommen, die Bayern-Spieler. Was okay ist, was so richtig ist. Also ich finde, das hat der Jogi Löw sensationell gut gemacht.
Um trotzdem darf, wenn ich einmal kurz einhaken darf, natürlich haben wir auch hier häufiger diskutiert, schon auch Kritik an der Spielweise daran, dass viel getestet wird. Wir werden nachher noch mal über Müller, Hummels, Boateng sprechen. Und man kann ja schon die Deutung wagen, dass das in eine Reihe von Auftritten passt, die nicht wirklich überzeugend waren. Wenn wir auch von der WM 2018 ausgehen. Damals wollte man eigentlich einen Neuaufbau.
Ja, am Ende ist doch immer wieder das Gleiche. Das gilt natürlich auch in der Liga. Wenn dann, solange die Ergebnisse stimmen, gleich sind wir Wenn und Aber. Wenn du jetzt so ein Spiel 2-2 spielst oder verlierst 3-2, gab es ja einen kleinen Umbruch, das muss man ja sagen. Er hat ja einige Spieler, das sind ja die, über die wir nachher noch sprechen werden, hat er ja jetzt nicht mehr eingeladen. Und gute junge Spieler gibt es ja. Ist ja nicht so, dass es jetzt keine guten jungen Spieler gibt. Wir haben vorhin schon gesagt, dass so ein Kimmich, der eine sensationelle Entwicklung genommen hat. Wir haben Kai Havertz, das Talent der nächsten Jahre, die dann noch dazustoßen werden. Also die Qualität ist ja da. Ich finde, das war und hoffe natürlich auch, ein bisschen Hoffnung, dass es ein einmaliger Ausrutscher war. Und ich glaube schon, dass es der Jogi noch in den Griff kriegt.
Und sind Sie dafür, dass er das bleibt? Dass er weitermacht bis zur Weltmeisterschaft?
Auf jeden Fall, ja.
Verschenkt wird, oder muss man auf der anderen Seite vielleicht doch sagen, eine Analyse, die vorgenommen werden soll, das ist beim DFB immer eine etwas aufwendigere Angelegenheit, zeitlich zumindest, muss die nicht im Grunde ergebnisoffen sein, zumindest in dem Sinne, dass man sagt, naja, also wenn wir bei der Analyse zu dem Ergebnis kommen, dass es nicht mehr passt, dann müssten wir handeln.
Welche Form von Analyse sollte das sein, Entschuldigung? Ja. Wenn die in zwei Wochen wird vorgelegt, diese und jene Umstände haben nicht gepasst und man muss da vielleicht überlegen, welches System man beim nächsten Mal einsetzt. Das sind ja alles Theorien, die dem Präsidium dann vorgelegt werden, in dem jetzt auch nicht nur die Fußballweisen sitzen. Ich kann mir ehrlich gesagt, also da fehlt mir die Fantasie zu glauben, dass jemand aufsteht und sagt, das überzeugt mich nicht, wir können nicht weiterarbeiten mit Löw. Das ist ja letztlich nur ich muss jetzt mal einen billigen Begriff verwenden, eine Alibi-Veranstaltung. Mhm. Ja, wenn man meint, das wäre eine kritische Auseinandersetzung, dann trifft das nicht den Grad.
Also ich glaube, es wird von Jogi Löw selbst abhängen, wie er sich selbst sieht. Und so wie ich ihn kenne, natürlich wirkt es nicht immer jetzt so wie vielleicht Jürgen Klopp an der Außenlinie, aber der Jogi ist halt anders. Mhm. Ne? Der ist ein anderer Typ.
So ist er ja auch Weltmeister
geworden. Geworden und da muss er auch authentisch bleiben. Das finde ich auch gut bei ihm. Ich glaube schon, und das wird er haben, diesen Kampfgeist, das anders machen zu wollen oder besser machen zu wollen, auch im Sommer. Sicherlich die Kritik jetzt mit den drei Ausgemusterten, die muss er sich gefallen lassen. Das ist halt in unserem Geschäft so. Und da tut er natürlich auch gut dran, wenn er das. Und das muss er ja gar nicht so früh entscheiden. Das kann er ja in aller Ruhe noch, selbst im Mai noch entscheiden. Das musst du jetzt nicht im Januar oder im Februar entscheiden. Selbst im März noch nicht.
Hält man das so lange durch?
Ja, erstmal hast du kein Länderspiel bis März. Das ist schon mal Fakt. und dann ist ja dann die EM. Und ich glaube, das kannst du einfach abwarten, wie es dann weitergeht.
Einmal noch zu diesem Thema. Sie selber sind nach der Europameisterschaft 2004 zurückgetreten. Ich meine, das war ein Turnier, das war nicht ein einzelnes Spiel. Und haben gesagt, vor der Heim-WM 2006 kann ich das und möchte das mit diesem Rucksack. Ja. Wäre das eine Möglichkeit, die Sie für realistisch hielten, dass Löw auch von sich aus erklärt, es war eine wunderbare Zeit, es hat zuletzt nicht mehr gepasst, das war's?
Ich glaube, dass er vielleicht mit dem Gedanken so ein bisschen gespielt hat, schon nach der WM 2018, hat sich eine gewisse Zeit genommen und wollte natürlich so nicht abtreten, will dann noch ein großes Turnier, mein Europameister ist er noch nicht geworden. Und das wird auch, glaube ich, sein Ziel sein. Da bin ich von überzeugt, ich weiß es nicht, aber gehe ich mal von aus. Und ich kann es nur wiederholen, obwohl ich diese unterschiedlichen Meinungen, die versteht jeder, da gibt es auch nicht die hundertprozentige Wahrheit. Ich glaube, dass er es noch mal allen zeigen will.
Ja, also du musst als Nationaltrainer oder als Verband musst ja von Turnier zu Turnier denken. Ja, es bringt ja nichts, du kannst ja nicht sagen, wir machen einen Neuanfang, drei Leute spielen da keine Rolle mehr. Und dann sagst du 6 oder 8 Monate später oder 12 Monate später, jetzt ist natürlich eine andere Situation, weil die EM verlegt wurde, wir machen das doch mit dem neuen Trainer. Also der Zeitpunkt wäre 18 gewesen. Da wäre es für mich richtig gewesen, wenn du neu anfangen oder wie auch immer das machen willst, dann musst du da den Trainer wechseln. Die Option hat man sich genommen, dadurch, dass 2 oder 3 Wochen vor der WM der Vertrag mit Jogi Löw ohne Grund verlängert wurde. Ja, und jetzt bist du in der Situation.
Aber jetzt ist ja auch die Möglichkeit, wenn man das wollte, eine Zäsur zu setzen. Man hätte dann immer noch genügend Zeit, A, bis zu den nächsten Länderspielen und B, bis zum nächsten
Turnier. Ja, aber du hast jetzt 2, 3 Länderspiele im März, dann im Mai. Wenn er sagt, das ist der Weg, den ich gehe. Also er ist nicht zurückgetreten nach dem Ausscheiden gegen Südkorea. Deswegen wage ich es zu bezweifeln, dass er nach dem 0-6 in einem besseren Freundschaftsspiel gegen Spanien zurücktreten wird. Und ich glaube auch, dass der DFB den Schritt nicht machen würde. Und ich würde es auch für das falsche Signal halten. Also der DFB hat gesagt, wir gehen mit ihm bis zum nächsten Turnier, auch wenn es jetzt ein Jahr verschoben ist. Und deswegen müssen sie es den Helm aufsetzen, das müssen sie jetzt durchziehen und da müssen wir hoffen, dass wir eine schlagkräftige Mannschaft im Sommer haben, wer dann im Kader stehen wird, das werden wir vielleicht noch thematisieren. Mhm. Aber die Hoffnung ist natürlich immer noch da, weil die Kritik, die er bekommen hat, was der Rudi gerade sagt, das konnte ich damals auch nicht nachvollziehen, die letzten Spiele. Es waren die Leipziger, die Bayern nicht dabei. Das sind 6, 7, 8 Spieler von der Stammformation. Ja, und dass dann die Leistung drunter leidet, das ist ja ganz selbstverständlich.
Mhm. Da ging es ja aber auch nur um die beiden Testspiele. Ne? Das ist vielleicht nicht ganz so entscheidend. Ich finde aber, von einem besseren Freundschaftsspiel darf man da nicht sprechen. Das war jetzt schon durchaus eine Art Endspiel in einem vielleicht von vielen belächelten Wettbewerb, der aber gewisse Gestalt angenommen hat im Laufe der Zeit.
Und gerade die Spanier auch für Löw.
Spanien
ja
als
so
Gegner gewesen für, ne? Für Löw immer eine wichtige...
so eine Referenzgröße.
Ja, eine Referenzgröße, sehr gut.
Danke.
Also ja, einerseits hat er sie ja früher immer sehr verherrlicht und jetzt war es eben die Gelegenheit, sie mal zu besiegen, ja, und eben auch etwas mitzunehmen, nämlich den Einzug in diese Endrunde, auch wenn die jetzt im Moment sehr fiktiv wirkt. Es stand schon was auf dem Spiel und dafür war es dann erstaunlich wenig Wettbewerbsgeist in dieser Mannschaft. Mhm. Und das ist ja auch etwas, was zumindest ich an Löw vermisse, dieser Wettbewerbsgeist, den Spiel für Spiel auch nachzuweisen, ja, und zu übertragen.
Nur da nochmal drauf zurückzukommen, wenn du sagst, das ist, also weißt du, wer in der Endrunde jetzt dabei ist?
Ja, natürlich, die Besten.
Ja, und wer? Welche 4 Mannschaften?
Ja, Belgien, Frankreich, Spanien, okay. Italien.
Ja, bist du einer der wenigen, glaube ich.
Der das,
ja,
ich würde dir die Recht geben. Er hat dich gut vorbereitet, weil wir sind ja zusammengekommen.
Ja, und aus Düsseldorf. Und wir dürfen natürlich auch die Gesamtsituation nicht vergessen, weil wir hatten viele Spieler, die in der letzten Länderspielpause Corona positiv zurückkamen. Ja? Und die Länderspiele und die Nationalmannschaft wird im Moment nicht nur von den Vereinen, glaube ich, sondern auch von den Spielern, jetzt wo es um Anführungszeichen nichts geht, als lästiges Übel gesehen. Ja? Und ich glaube, die Gesamtsituation darf man da auch nicht vergessen, dass die Spieler da hinfahren und vielleicht nicht diesen hundertprozentigen
Willen. Das wäre aber schlecht, wenn es so wäre.
Ja, na, aber das ist mit Sicherheit auch ein Grund, wodurch dieses Ergebnis zu erklären ist. Jetzt kann man sagen, ja gut, die Spanier sind in derselben Situation. Aber ich will da die Spieler auch ein kleines Stück weit in Schutz nehmen, weil die Bedeutung dieses Wettbewerbs ist sehr fragwürdig, naja. Philipp. Und die Spieler, und wir sagen immer, diese Nations League braucht kein Mensch und dann spielt die Mannschaft schlecht und dann sagen wir, wie könnt ihr in dem Wettbewerb so schlecht spielen? Also wir müssen da schon die Balance
bewahren. Es kann Niederlagen geben und ich bin der Letzte, der hier anfängt, hier irgendwie Haltungsnoten zu verteilen. Aber ich finde, ein Länderspiel ist ein Länderspiel und ein 0-6 ist was anderes, als wenn du noch 2-4. Also das fand ich und finde ich, ist erstmal eine Aussage. Verstehe aber die Argumente, ist alles in Ordnung. Und wir wollen gleich, ich merke schon, es ist auch noch, glaube ich, einiges zu besprechen, wollen weiter darüber sprechen, unter anderem über das Krisenmanagement beim DFB, welche Rolle Fritz Keller und Oliver Bierhoff sprechen und natürlich auch, welche Kandidaten denn überhaupt zur Verfügung stünden, wenn es doch zu einer Trennung kommen sollte. Gleich mehr dazu bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte, und wollen weiter engagiert über die Situation bei der deutschen Fußballnationalmannschaft debattieren. Philipp, Sie begleiten Joachim Löw seit vielen Jahren. Man kann sagen, dass er so rund um die WM auf so eine sehr elegante Art auch gewonnen hat. Sehr zurückgenommen, sehr sympathisch. Das war sehr angenehm. In den letzten Jahren ist immer wieder mal der Eindruck geschildert worden, der Bundestrainer sei auf eine gewisse Art und Weise entrückt. Kritikresistent. Stur ist gut bei einem Bundestrainer, aber vielleicht ist es ein Tick zu viel. Wie nehmen Sie ihn wahr?
Naja, der Eindruck ist auch von mir verbreitet worden. Es gibt so Aussagen, Jogi schwebt. Das war zunächst noch quasi belustigt gemeint, ja, dass er sich eben sozusagen den weltlichen Dingen enthält und sich nur noch mit seiner Art des Fußballs beschäftigt.
Ist das denn nach der WM dann
passiert? Ja, das war nach der WM und auch nach der EM, die darauf folgte, die in meinen Augen auch recht gut war. Das wurde aber auch noch positiv ausgelegt. Und bei der WM 2018 hat sich's dann natürlich ins Negative gekehrt. Da war das Schweben auf einmal nicht mehr amüsant, sondern es war eben eine Art Form von Arroganz, die er bei sich selber festgestellt hat, ne, im Verhältnis zu dem Spiel, das er damals gelehrt hat. Mhm. Und da wollte er ja eigentlich zurück zu seinen eigenen Wurzeln. Und das ist ihm meines Erachtens eben nicht gelungen. Er ist weiterhin sehr distanziert, sehr, sehr wenig nahbar. Er taucht sehr selten auf. Er äußert sich sehr zurückhaltend nur noch.
Hätte er sich jetzt
äußern sollen? Ich denke, die Kommunikation ist ein Problem. Er hätte sich, das hat er jetzt speziell nach dem Spiel, finde ich, hat er sich gut geäußert. Da war er klar und deutlich und hat da nichts beschönigt und dergleichen. Ich finde, dass er generell seine Kommunikation eben ungenügend ist. Und wir werden ja sicher noch über den Fall Hummels, Boateng, Müller reden. Da hätte er einfach besser und mehr erläutern müssen, auch wenn er dazu keine Lust hat.
Ja? Das ist jetzt ja interessant, mal von Rudi Völler zu erfahren. Es ist ja so, bei der Nationalmannschaft reden, sagen wir jetzt mal, früher haben wir gesagt 80 Millionen, aber es reden 20, 30 Millionen mit, die sich alle mit Fußball...
Jetzt sind wir alle Virologen.
Genau, die sind jetzt abgelöst worden oder die haben jetzt diese Rolle inne. Und als Bundestrainer sagt man natürlich immer, mich interessiert das nicht, beziehungsweise man ist das aber in Wahrheit anders? Also wenn man so, nimmt man schon auch Kritik auf, filtert die und überlegt, wenn der das sagt, könnte vielleicht doch was dran sein? Oder muss man diese Geräusche im Grunde genommen und diese Äußerungen an Seite schieben, damit man von seinem eigenen Weg nicht sozusagen abkommt?
Gut, grundsätzlich muss man, wenn man solche Entscheidungen trifft, die man ja treffen kann. Ja, das ist so, wenn die Spieler ein gewisses Alter haben, du hast halt auch dann hinten dran junge, talentierte Spieler, die natürlich das dann auch bringen müssen, ist ja klar. Dann kannst du schon dann auch mal so einen Schnitt machen. Wenn es natürlich dann nicht funktioniert und die nicht mehr nominierten Spieler machen es aber dann bei ihren Vereinen dann top, dann klar, dann muss man natürlich dann trotzdem offen sein, dann drüber nachzudenken, was macht Sinn. Von den dreien müssen vielleicht nicht alle drei sein, aber was macht Sinn? Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, was macht Sinn vor allen Dingen dann noch kurz vor der EM? Wer könnte
Würden Sie sich wünschen, dass er jetzt, um das dann nochmal an den Namen festzumachen, dass er jetzt einen der drei oder alle drei zurückholt?
Also jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, finde ich, muss es gar nicht sein.
Nein.
Dass es ein Thema ist und ich glaube auch, dass die Spieler und auch die Clubs, für die spielen, gar nicht so traurig sind, dass die jetzt nicht dabei waren. Das kann man immer noch zu einem späteren Zeitpunkt machen. Die müssen sich nicht einspielen. Das sind alles erfahrene Spieler, die schon so viele Champions League-Spiele und Länderspiele auf dem Buckel haben. Die werden ganz schnell integriert. Also ich glaube auch nicht, dass alle drei jetzt unbedingt vonnöten sind.
Wen würden Sie denn holen?
Ja, schwer zu sagen. Da gibt's, wenn wir alle drei jetzt verschiedene Meinungen haben oder alle vier, ohne auf einen festzulegen, natürlich ist es vielleicht hinten ein bisschen eher vonnöten als vorne, wo natürlich Thomas Müller überragende Leistungen bringt. Natürlich auf seiner Position, da muss man auch kein großer Experte sein, haben wir eigentlich die wenigsten Probleme. Ne? Da haben wir überragende junge Spieler. Aber trotzdem ist natürlich der Müller ein Topspieler, ist doch klar. Und wenn der am Ende vielleicht bei so einer WM, vielleicht auch in der Position, nicht unbedingt in der ersten Elf dann vielleicht helfen kann, das ist jetzt zu weit ausgeholt. Das muss dann
Müller hat
der Bundestrainer selbst entscheiden.
Ne? Klar, Müller hat gestern im Interview gesagt bei uns, es ist keiner zurückgetreten. Kann man durchaus so interpretieren, dass die Bereitschaft da wäre. Ich stelle mir die Frage, wäre es nicht jetzt vielleicht auch ganz sinnvoll, wenn man das macht, es jetzt zu machen, um auch so einen Stimmungsumschwung in gewisser Form herbeizuführen und um auch zu dokumentieren, ja, ich habe verstanden.
Ich glaube, das Problem ist, jetzt musst und darfst du das nicht machen, weil jetzt sag mal, du holst jetzt alle drei zurück und ein oder zwei verletzen sich dann im Januar und sind zwei oder drei Monate weg, dann hast du wieder das Problem, werden die fit, werden die nicht fit, nimmst du die dann mit, wenn sie nicht 100% sind. Bei Boateng ist ja eh die Frage, ob er dann 6 oder 7 Spiele innerhalb von 3 oder 4 Wochen bewältigen kann. Aber über alle drei musst du natürlich nachdenken. Nur was ich nicht verstehe, wenn er den Schritt macht, also die Art und Weise hat mir damals nicht gefallen. Ich glaube, das war den Jungs gegenüber respektlos, sie da durch die Nations League zu ziehen und dann, wo es wieder ernst wurde, zu sagen, ich brauche euch nicht mehr. Also das war schon mal so ein Werteverfall beim DFB, was, glaube ich, mit zu dieser ganzen Geschichte, die man mit bedenken und einfließen lassen muss. Da muss ich zwei oder drei, wenn ich sage, ich brauche die beiden Abwehrspieler nicht mehr, da muss ich zwei, drei Spieler haben, wo ich überzeugt bin, in 18 Monaten sind das absolute Stammspieler. Das sind Führungsspieler in ihren Vereinen und die können eine Defensive in ein Turnier führen, wo ich sage, ich habe eine Chance, dass ich Europameister werde. Die Spieler, um die es ging, waren wahrscheinlich Tah, Rüdiger, die beide in ihren Vereinen im Moment nicht spielen. Und da muss ich halt nach 16, 18 Monaten sagen, wenn das nicht so passiert, jetzt wäre der ideale Zeitpunkt gewesen, nach dem Spiel zu sagen, naja, natürlich, wir analysieren das jetzt, wir schauen jetzt, was heute passiert ist und dann werden wir schauen, wie man dann im März den
also
Kader bestimmt.
Also der ideale Zeitpunkt, die Tür zumindest zu öffnen.
Genau, genau, dass er zumindest sich die Option lässt. Und das ist für mich eine Sturheit. Und mir kommt es mittlerweile als schon fast als ein Machtspielchen vor, zu sagen, nee, weil die Verbände haben ja viel Einfluss verloren in den letzten Jahren. Die Ligen wurden immer stärker, der Verband wurde immer schwächer. Und mittlerweile kommt mir das vor, dass das ein Machtspielchen ist, zu sagen, nee, das ist die letzte Hoheit, die wir noch haben, den Kader da zu besetzen oder zu bestücken. Und ich glaube, dass es eine falsche Herangehensweise ist, weil wenn du Spieler hast, die dir eine bessere Chance geben, Europameister zu werden, so wie es Manuel Neuer gesagt hat unter der Woche, dann musst du natürlich drüber nachdenken.
Ich denke, es ist Teil seiner Sprachlosigkeit ein bisschen, ne? Dass er es eben nicht zustande bringt, diese Tür zu öffnen, ne? Ohne jetzt gleich zu sagen, wir müssen alle hindurch marschieren. Was Rudi Völler gesagt hat, das ist auch meine Meinung. Es ist nicht nötig, jetzt ein, zwei oder alle drei für das nächste Länderspiel zu berufen. Es geht allein darum zu sagen, wir schauen uns das an. Wenn wir den Kader für die EM nominieren, dann können die dabei sein. Ne? Ob einer eben oder drei, das hängt von ihrem Leistungsstand ab. Man weiß ja nicht in der Tat, wie kommt Jérôme Boateng durch die Saison. Mats Hummels, bei Thomas Müller kann man sicher sein, der wird topfit und gesund sein. Aber das sind ja eben auch die entscheidenden Fragen. Ne? Die muss man vorher gar nicht klären. Ich finde nur, man muss er muss sie von sich aus auch klar ansprechen und muss es halt vermitteln, damit die Leute ihn verstehen. Ja? Dieses Thema ist ja ein furchtbar lästiges aus seiner Sicht. Und es ist auch eben ein belastendes. Aber er hat dazu beigetragen, dass es so weit gekommen ist.
Haben Sie denn auch den Eindruck, dass er Joachim Löw offener kommunizieren könnte? Einfach seine Position mal klarer erläutert, außer jetzt auf Pressekonferenzen rund um Länderspiele.
Ich meine, jeder Trainer oder auch in dem Fall jeder Bundestrainer ist ja so, dann so wie er ist. Er hat natürlich so seine Art und ist natürlich nicht der ganz große Kommunikator in diesen Dingen. Trotzdem klar in seinen Analysen, auch direkt und auch hart. Ratschläge zu geben, schwierig, wie ich schon vorhin gesagt habe.
Er ist, wie er ist, und wir ändern ihn nicht.
Nein, aber in diesem Fall, das würde ihm sicherlich gut zu Gesicht stehen, einfach abzuwarten. Ne? Das offen zu lassen, spätestens im April oder im Mai zu sagen, das sind jetzt meine Baustellen. Und das hat man ja auch das Gefühl, wenn die Jungs gefragt werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von den dreien Nein sagen würde, wenn der Jogi ihn anruft und sagt, pack deine Tasche und komm. Ne?
Also meinen Sie jetzt die Tür auch mal öffnen zu sagen, ist durchaus möglich oder einfach alles so lassen, wie es ist im Moment?
Gut, aber ändert ja nicht viel. Er muss es halt, er muss mit sich selbst dann ausmachen, mit seinem Trainerstab. Und mache ich es oder mache ich es nicht? Ist ja klar, wie sind die Spiele. Aber der wird ja auch, ich glaube schon, dass der nach so einem 6-0 wird er schon auch selbst überlegen, was mache ich eigentlich im Sommer. Ne?
Und er muss sich ja nicht jede Woche erklären. Er hat die vor 12 oder 18 Monaten gesagt, die sind immer dabei, dann ist es so. Ja, das muss er jetzt, genau. Er muss das verantworten. Und er muss sich ja nicht jede Woche erklären, warum die nicht mehr dabei sind. Das ist ja 100-mal thematisiert worden. Nur er wurde zu Mario Götze befragt, einen Tag oder zwei vor dem Länderspiel. Und dann hat er sich sehr positiv geäußert. Ich glaube, wir freuen uns alle, dass Götze wieder spielt, dass er torisch ist, dass er wieder lacht, dass er Spaß am Fußball hat. Nur auf der einen Seite hast du hier drei Spieler, die stehen für Stabilität, die stehen für Erfolg, die stehen für Hunger. Ein Müller ist nie verletzt. Und dann sagt der Mario Götze, ist ein Spieler, den er nicht aus den Augen verloren hat oder verlieren wird. Also da hat er, glaube ich, schon irgendwo die Brücke gebaut, dass er über ihn nachdenkt.
Und das hätten sich bei den dreien auch gewünscht.
Ja, aber das versteht doch keiner mehr. Das kann doch keiner mehr nachvollziehen, dass der Mario Götze ein hochtalentierter Spieler ist. Nur der hatte seine Probleme die letzten Jahre. Den verliert er nicht aus den Augen. Und hier hast du drei Spieler. Wenn ich die drei so wie sie da stehen, die stehen für Erfolg. Ja? Und genau ist ja das, was wir wollen. Und wir wollen eine Mannschaft haben, die danach zur Endrunde fährt, die eine Chance hat, mit der du dich identifizieren kannst. Und ich glaube, die Leute können das nicht mehr nachvollziehen. Und das ist nicht das Einzige. Also es sind einige Sachen passiert in den letzten Monaten und Jahren, die Leute einfach nicht mehr nachvollziehen können.
Lösen wir es einmal von der Person Löw. Wie beurteilen Sie das Krisenmanagement beim DFB? Fritz Keller beispielsweise, auch Bierhoff.
Ja, ich glaube, dass Fritz Keller in eine Rolle hineinkam. Man hat jemanden gebraucht, schnell, dass er überfordert ist mit der ganzen Situation. Also in Freiburg ist natürlich wunderbar, wenn du einen Trainer festhältst und da Kontinuität und Stabilität in Freiburg vorzuleben und zu haben, ist was anderes wie beim DFB. Ja, und mir kommt er ab und zu etwas hilflos und überfordert vor. Oliver Bierhoff hat sich hinter den Trainer gestellt, was auch okay ist nach dem Spiel. Nur da waren auch Aussagen jetzt vor dem Länderspiel. Er wurde zu den Ostvereinen befragt in Leipzig. Und die Antwort war dann, er ist da nicht so im Thema, was die Ostvereine betrifft. Und ich finde schon, dass das ein Stück weit intolerant ist und einfach nicht verständlich. Weil natürlich ist der Osten, was in Dresden passiert ist, die mussten 10 Spiele in 25 oder 27 Tagen machen, sind abgestiegen. Und ich glaube, dass wir alle ein Interesse haben sollten, dass die Ostvereine wieder nach oben kommen, ob es die zweite oder die erste Liga ist, nicht nur Leipzig. Und das hat, glaube ich, auch wieder gezeigt, es wurde dokumentiert in einigen Zeitungen, gerade im Osten, dass man sich da von der Basis ein Stück weit entfernt hat. Natürlich ist er für die Nationalmannschaft zuständig.
Gut, aber kann ja auch mal so eine Äußerung jetzt auch mal durchrutschen oder ja, wollen wir vielleicht jetzt gar nicht zu hoch. Ja. Es wird oft gesagt, im Grunde können die sich nur selber, also Bierhoff, Löw haben sich so verselbstständigt, so mit ihrem Team beim DFB, dass sie im Grunde genommen sich nur selber entlassen können. Ist da was dran?
Naja, das war ja ein altes Thema. Früher hatte der DFB wirklich Sorge, dass sich die Nationalmannschaft so als eigenständige Tochter abspaltet, so ungefähr, und nur autonom existiert. Das ist jetzt sicherlich nicht mehr so. Bierhoff ist ja viel enger am Verband als früher. Er ist jetzt Direktor, baut diese Akademie auf. Er sieht sich selber schon auch als Funktionär. Das ist nicht das Problem. Der DFB ist aber natürlich in seiner Führung das Problem, weil diese Führung ist absolut uneinheitlich. Und da gibt es sehr große Dissonanzen, wie der DFB es ja sogar in einer Pressemitteilung amtlich mitgeteilt
zwischen
hat.
Keller und Curtius,
zwischen Keller und Curtius im Speziellen, aber auch auf anderen Ebenen, zwischen anderen Personen, die andere Aufgaben bearbeiten. Letztlich ist dieser Riesenverband, wird jetzt durch einige wenige Repräsentanten verkörpert, die nicht gut zusammenarbeiten, um es mal neutral zu formulieren. Und mit Fritz Keller steht ihm jemand vor, der eben ein reiches Leben geführt hat und als Vereinspräsident eine sehr gute Figur abgegeben hat. Aber in dieser politischen Rolle und in diesen ganzen Ränkespielen und in diesem ganzen Wirrwarr von Zuständigkeiten und Eitelkeiten und Empfindlichkeiten wird der schon sehr verloren. Ja, und auch ist ja auch kein Wunder. Also das würde keiner von...
Naja, aber es ist auch... Wenn wir das alle vier machen, ich habe ja lange auch für den Verband gearbeitet. Ich kenne so ein bisschen die Abläufe. Wenn du 6-0 verlierst im Länderspiel gegen Spanien, was ja schon lange her ist, dass man so verloren hast. Das perfekte Krisenmanagement, das gibt es nicht. Geben. Also wer da mir erzählen will, jetzt man hätte ein paar Dinge besser machen, man wird immer irgendwas finden, was nicht in Ordnung ist.
Du bist angreifbar.
Dann, ne? Was machst du als Präsident? Du gehst in die Kabine, fand ich gut, dass er das gemacht hat, habe ich gelesen, zur Mannschaft gesprochen hat. Dann hat er sich am Flughafen irgendwo auch mit Oliver Bierhoff zusammengesetzt. Auch das machst du als Präsident. Dann wird er kritisiert, dass er vielleicht die Präsidiumsmitglieder nicht irgendwie mit zugeschaltet hat oder mit denen vorher gesprochen hat. Du wirst es nicht, du kannst es nicht allen recht machen. Ne? Ich finde auch das, wenn du Präsident bist des Deutschen Fußballbundes, dann ist es auch dein Recht, nicht nur die Pflicht, auch dein Recht, auch ein paar Dinge erstmal in Eigeninitiative zu machen, dass du danach versuchst, alle wieder mit ins Boot zu nehmen. Das ist doch klar. Also ich finde, dass der das in so einem Fall ganz ordentlich gemacht hat.
Er ist ja nicht umsonst 10 Jahre Präsident beim SC Freiburg gewesen. Der war ja nah dran am Sport und an der Mannschaft. Ja? Und dass der dann in die Kabine geht und den irgendwie gut zuspricht, das ist doch genau richtig. Also, aber daran erweist sich eben die Empfindlichkeit.
Und er wird als wankelmütig beschrieben. Er hat in dem Statement, das Einzige, was es bisher gibt, den Namen Löw nicht auftauchen lassen.
Das hat ja Gründe.
Und ich verstehe schon, ja, um sich das offen zu halten offensichtlich, ne?
Ja, auch weil andere das verlangt haben. Ne? Also nicht, dass ich es jetzt belegen kann, aber es liegt so mehr als nahe, dass es genau so ist. Und weil das eben natürlich, es ist halt alles ist ein Politikum in diesem Haus.
Und es hat natürlich eine andere Schlagkraft, mit allem Respekt, als beim Sportclub Freiburg, der ein wunderbarer Verein der Fußball-Bundesliga ist. Aber die Nationalmannschaft ist die wichtigste Mannschaft des Landes, hat Karl-Heinz Rummenigge gesagt. Und das merken wir jetzt auch an dieser Diskussion. Jürgen Klopp ist gestern gefragt worden, ob er sich grundsätzlich die Rolle als Bundestrainer vorstellen könne. Und er hat gesagt, in Zukunft vielleicht, aber im Moment ist er beim FC Liverpool. Ich glaube, der Moment dauert auch noch ein bisschen. Und da ist er gefragt, nun, könnten Sie sich denn Klopp irgendwann mal als Bundestrainer vorstellen oder sogar in näherer Zukunft?
Also ich glaube, so wenn das alles, denn das hängt von Jürgen Klopp ab. Ne? Ich glaube, das ist einer der wenigen deutschen Trainer, die selbst entscheiden, wann sie Bundestrainer werden wollen. So hat man ein bisschen das Gefühl. Und das hat der Jürgen und der Klopp sich natürlich auch verdient durch seine Erfolge, durch seine Art. Und ich glaube, dass es irgendwann auch werden wird. Mhm. Jetzt nicht direkt. Ich bin, glaube schon, wie gesagt, dass das Jogi schon noch eine Weile machen kann, aber irgendwann wird es ja Jürgen Klopp, klar.
Ja, er hat ja seinen Vertrag verlängert für 3 oder 4 Jahre. Also er hat, glaube ich, sein Zuhause gefunden. Also die Leute lieben ihn, er liebt die Stadt, er liebt den Verein, er liebt die Leute. Das passt wunderbar zusammen, deswegen wird er es noch eine Zeit machen. Aber natürlich wäre er der Kandidat und wenn er es irgendwann will, dann wird er es wahrscheinlich auch werden.
Einmal noch das Szenario. Ich weiß, es ist immer so eine Sache. Löw ist noch Bundestrainer. Rudi Völler hat gute Argumente geliefert, warum das auch weiter so sein kann. Trotzdem ist ja vorstellbar, dass bei der Präsidiumssitzung dann doch eine andere Entscheidung getroffen wird. Oder dass Löw eben aus der eigenen Klausur kommt, irgendwann sagt, naja, vielleicht höre ich doch auf. Wäre jemand wie Stefan Kunz, das ist eine naheliegende Lösung, jemand, der interessant wäre, oder Ralf Rangnick, einer, der dann sicherlich den Verband auch fordern würde, aber eben auch revolutionäres Potenzial sozusagen hat.
Also letzterer, finde ich, wäre schon eine denkbare Alternative. Aber Stefan Kunz, glaube ich, ist eher nicht, weil der kommt halt vom DFB. Aber Ralf Rangnick wäre absolut in der Lage. Das ist ein großer Fußballtrainer mit großen Ideen und auch der Energie, sie umzusetzen. Und ich glaube, man könnte ihm was bieten, um ihn dort hinzulocken. Denn es gibt ja nicht nur die Europameisterschaft nächstes Jahr, sondern es gibt ja direkt im Jahr darauf eine WM. Das ist dann auch wirklich eine attraktive Aufgabe, die auch einen gewissen Zeitraum einschließt. Letztlich kommt sogar noch die Europameisterschaft 24 in Deutschland. Das ist auch keine ganz normale Europameisterschaft für den DFB. Also für ihn wäre das eine attraktive Aufgabe. Und er will halt nochmal eine große Sache machen. Er hat immer schon gesagt, dass ihn das interessiert. Ja, das wäre sicherlich jetzt nicht anders.
Gut, also 2 Minuten Nachspielzeit, um noch mal einmal so das Ganze zusammenzufassen. Rudi Völler glaubt, dass Joachim Löw weitermacht und dass dann auch bei der Europameisterschaft mit ihm ein Erfolg, sprich mindestens Halbfinale, möglich wäre?
Also mit Jogi Löw und vor allem auch mit dem Spielermaterial, das du zur Verfügung hast. Ich meine, wir haben ja trotzdem eine Top-Mannschaft. Das ist immer möglich. Also mit Deutschland, mit unserem Kader, ist es immer möglich.
Mit dem Bundestrainer Löw, ja. Ist Ihre Prognose?
Ja, ich glaube auch. Also für mich ist von den deutschen Trainern ist Rangnick oder wäre, sollte sich das Präsidium anders entscheiden. Rangnick wäre für mich die einzige Option. Ich glaube, dass wir mit Löw zur EM fahren. Ich glaube auch, dass das richtig so ist, dass wir mit ihm dahin fahren. Und dann bis dahin vergeht noch ein bisschen Zeit. Und wenn wir alle Topspieler oder die Besten an Bord haben, dann bin ich überzeugt, dass wir eine gute Rolle spielen können.
Auf jeden Fall. Es ist halt eine wahnsinnig schwierige Vorrunde gegen Portugal und Frankreich. Wenn man sich dann durchsetzen kann mit der Mannschaft, ja, dann ist alles möglich.
Ja, also das muss man dann natürlich, dann muss es auf Anhieb funktionieren. Ne?
Das muss sofort funktionieren.
Das ist ganz klar. Und wir wollen natürlich bei der ganzen Diskussion auch nicht vergessen, standen Spieler auf dem Platz. Das ist natürlich nicht nur Joachim Löw alleine, aber es wird natürlich, das ist einfach so, auch an seinem Namen festgemacht. Gleich wollen wir sprechen über einen anderen Herzensclub von Rudi Völler, Werder Bremen. Kann man sagen, die große alte Liebe?
Ja, immer noch so ein bisschen. Ne? Ist ja schon lange her, dass ich da gespielt habe, aber natürlich mein Herz hängt immer noch ein bisschen an Bremen.
So ein Club, den man aber oder den Sie schon immer noch verfolgen.
Auf jeden Fall.
Ja, genau. Gestern spielten die Bremer unentschieden in München. Das erste Mal seit, ich glaube, 27 Pflichtspielen. Und wir werden gleich, wir sehen ihn schon, Arndt Zeigler, den Stadionsprecher von Werder, unter anderem Buchautor und Fernsehmoderator zu Werder. befragen, generell über dieses Spiel sprechen. Es war ein Spiel der kleinen Jubiläen für die Trainer. Hansi Flick in seinem 50. Spiel für die Bayern und Florian Kohfeldt in seinem 100. für Werder Bremen. War gut was los gestern. Ich war da. Gleich mehr dazu bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. So, wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte, und begrüßen jetzt per Skype zugeschaltet in unserer Runde Arndt Zeigler, den Stadionsprecher von Werder Bremen und unter anderem Moderator der wunderbaren Welt des Fußballs, seit kurzem auch Buchautor. Grüße dich, Arndt. Hallo.
Hallo aus dem Norden.
Hallo, du hast, wenn ich das richtig mitbekommen habe, unsere Debatte hier über die Fußballnationalmannschaft auch mitverfolgt. Wie ist deine Einschätzung dazu?
Ich bin eigentlich sehr viel bei Rudi Völler, habe ich gemerkt. Ich glaube auch tatsächlich, dass man im Moment nicht allzu viel vermischen darf. Ich glaube, die Stimmungslage, die besteht aus ganz, ganz vielen kleinen Mosaiksteinen. Und das Sportliche, wo man konstruktiv mal ran müsste, ist nur ein ganz kleiner Teil. Ich glaube, es gibt im Moment eine Anti-Stimmung und ein Unbehagen mit allem, was mit der Nationalelf zu tun hat. Das hat mit dem Abschneiden bei der WM zu tun. Das hat aber auch mit der Marketingstrategie des DFB zu tun. Das hat sogar mit den Nachwehen des Sommermärchens zu tun, wo man angefangen hat, alles riesengroß aufzupusten. Das alles geht gut, solange die Nationalmannschaft Leistung bringt. Aber wenn du dann eine solche WM spielst und danach auch nicht sofort wieder funktionierst, dann fliegt es ja halt ins Gesicht. Ich glaube aber, man muss auch ein bisschen darauf achten, dass dieses 0-6 in Spanien, so furchtbar das war, ein Offenbarungseid war, aber eben einer. Ne? Nicht in einer Serie von Offenbarungseiden, die wir erlebt haben, sondern es war ein Spiel, das fürchterlich schiefgegangen ist. Und die Mannschaft davor hat eigentlich die klassischen Merkmale einer Mannschaft gezeigt, die im Umbruch ist. Und den Umbruch hat man sich ausgesucht und der ergibt ja auch Sinn. Insofern gibt es viele Dinge, die man kritisieren kann, aber eben nicht alles rundum, glaube ich.
Werder Bremen hat gestern zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder gepunktet in München. Kann man so vermessen sein zu sagen, es wäre sogar angesichts der klaren Chancen mehr möglich gewesen?
Ja, es war eine ganz komische Gemütslage, weil normalerweise hättest du als Bremer natürlich ein 1-1 sofort unterschrieben vor dem Spiel. Aber das waren Chancen, drei riesen dicke Chancen, die auch größer waren als die Chancen, die die Bayern zu bieten hatten. Also Jiří Pavlenka musste kaum einen Ball halten eigentlich, erstaunlicherweise. Und es war natürlich schon ein Spielverlauf, den man sich nicht vorher hat vorstellen können, aber der natürlich ein Bremer, der mit dem Spiel mit seiner Mannschaft gefiebert hat, sehr, sehr befriedigt hat. Also es war eine sehr eindrucksvolle Vorstellung und es war, glaube ich, kein unverdienter Punkt. Und es wäre in der Tat mehr drin gewesen, ja.
Ja, jetzt heißt es ja eigentlich, dreimal ist Bremer Recht. Muss man das jetzt abwandeln und sagen, 1-1 ist Bremer Recht?
Ja, am Freitag geht es nach Wolfsburg. Das ist eigentlich auch so ein Spiel, wo ich vor Wochen schon 1-1 getippt hätte. Also wir wissen noch nicht, wo diese Serie noch weiter hinführen wird. Natürlich sind auch Spiele dabei gewesen, wie ein 1-1 in Frankfurt oder ein 1-1 in München, wo man sagen kann, das ist wirklich ein großer Erfolg. Und 1-1 ist natürlich ein Ergebnis. Auf Dauer ist das nicht so sexy. Aber in München und in Wolfsburg, glaube ich, auch nimmt man das durchaus noch mit.
Ja, Florian Kohfeldt hat ja auch gesagt, so 1-1, fünfmal jetzt in Folge, nur zur Erläuterung. Eingestellter Rekord von Bayer Leverkusen übrigens, 79-80, glaube ich. Das sei die langweiligste Serie, die man sich eigentlich vorstellen könne. Aber ist dieses, dieses 1-1 oder diese fünfmal Unentschieden in Folge, sind die reiner Zufall oder haben die doch etwas auch damit zu tun, dass Florian Kohfeldt in dieser Saison zunächst mal den etwas stabileren Spielansatz wählt?
Na, ich glaube, das ist die logische Konsequenz aus der letzten Saison, in der man wirklich hinten die Bude voll bekommen hat. Man hat die Standardsituation nicht in den Griff bekommen. Ganz wichtiges Thema, was im Übrigen in dieser Saison perfekt funktioniert. Also es gab kaum Gegentore aus Standards. Man hat, glaube ich, sehr viel dran getan an der Belastungssteuerung und der Trainingsgestaltung, wo es ja letztes Jahr immense Probleme gab, was die Verletzten-Situation angeht. Also ja, da hat in dieser Saison nach einem Viertel der Saison, weiß ich nicht, 4 Verletzte gehabt. In der letzten Saison war es in der Hinrunde, glaube ich, 22. Das ist alles ein Riesenunterschied zu der letzten Saison. Und das ist eine Stabilität, die war wichtig und die war notwendig. Und es ist sehr, sehr gut geklappt, die herbeizuführen. Also das ist, glaube ich, der große Schlüssel. Und dann spielst du halt auch öfter mal 1-1. Ich glaube, aus dieser Stabilität heraus muss man dann anfangen, sich möglicherweise auch wieder ein bisschen mehr Kreativität und ein bisschen mehr Offensivgeist zu entwickeln. Aber der ist nicht weg. Der ist auf jeden Fall, glaube ich, im Kopf. Und man muss aber auf jeden Fall, denke ich, einfach jetzt erstmal einen Schritt nach dem anderen machen.
Hat sich Florian Kohfeldt entwickelt durch den beinahe Abstieg in der vergangenen Saison? Hat ihn das auf eine gewisse Art und Weise reifen lassen?
Ich glaube, das hat jeden reifen lassen, der in der Nähe war, dieser Mannschaft. Und, der
und auch altern lassen, vermutlich. Jahr.
Und der tatsächlich auch, glaube ich, dieses Jahr erleiden musste. Es war wirklich eine Saison, in der du Woche für Woche als Bremer gedacht hast, oh, bitte nicht das und bitte nicht der jetzt auch noch verletzt und bitte nicht den Rückschlag auch noch. Also es war eine Saison, in der du wirklich so viele Nackenschläge erlebt hast, wie es kaum, also was die Verletzten-Situation angeht, bin ich sicher, das ist einmalig jetzt in der Bundesliga-Geschichte. Und das wegzustecken und das zu überstehen, ich weiß ganz genau, als die Bundesliga wegen Corona unterbrochen wurde, da gab es ja die Gedankenspiele, dass sie abgebrochen werden könnte und dass möglicherweise niemand absteigt. Da hätte, glaube ich, jeder gesagt, das ist die einzige Chance, wie Werder Bremen sich noch retten kann, indem die Saison abgebrochen wird und einfach niemand absteigt. Und dann haben sie es zwar knapp, aber auf sportlichen Weg geschafft. Und ich glaube, dass das tatsächlich einer Mannschaft unheimlich viel gibt, wenn man das gemeinsam managt und das gemeinsam zusammen aus dem Dreck zieht, diese Karre dann.
Rudi, gestern kam so rund um dieses Spiel dann auch das Thema auf, naja, die fehlende Frische bei den Bayern. Wie sehen Sie das?
Ja, jetzt sind die englischen Wochen kommen ja jetzt erst. Ne? Also ich glaube, Hansi hat ja dann auch die Spieler der Nationalmannschaft draußen gelassen erstmal.
Genau.
Das ist auch schon ein bisschen, gehe ich mal von aus, ein bisschen Vorgriff auf die Champions League jetzt und die nächsten englischen Wochen. Ich glaube, im Moment dürfen sie gar nicht so müde sein, glaube ich, jetzt auch durch das kurzen Urlaub. Wir haben auch nicht so lange Urlaub gehabt in Leverkusen. Sind sie nur bis ins Viertelfinale gekommen in der Europa League, aber Urlaub war auch dann recht kurz. Ich glaube, das Problem ist dann immer, wenn du dann relativ viele englische Wochen hintereinander hast. Du musst dann auch ein bisschen rotieren. Da dann hilft natürlich, wenn du nicht so viele Ausfälle oder Verletzte hast oder Corona-Ausfälle. Mhm. Jetzt im Moment kann ich mir das eigentlich gar nicht vorstellen. Und wahrscheinlich haben es die Bremer, ich habe nicht gesehen, nur die Höhepunkte gestern, wahrscheinlich haben es die Bremer, wie sie rüberkamen, einfach gut gemacht.
Haben es gut gemacht, absolut. Sagen, ne? Absolut. Didi, ist das ein Thema? Frische der Bayern, wird sie das begleiten?
Ja, also ich glaube, dass 10 Wochen werden für die Bayern. Also ich glaube, dass sie machen einen müden, einen schwerfälligen Eindruck. Sie hatten in den letzten Wochen gegen Köln, gegen Moskau, gegen viele Mannschaften hatten sie Probleme, mussten immer auch bis zur letzten Minute durchspielen. Ja, das war ja immer eine der den Luxus, den die Bayern oft hatten, dass sie nach 60 Minuten 3-4-0 vorn waren, dass sie die letzte halbe Stunde nur noch im zweiten Gang oder im ersten Gang gespielt haben. Und den Luxus hatten sie die letzten Wochen nicht, hatten gestern wieder ein hartes Spiel. Die Bremer hätten gewinnen können, also die waren absolut auf Augenhöhe. In der ersten Hälfte hatten sie, glaube ich, keinen Torschuss, die Bayern, was ganz selten passiert. Jetzt ist Hernandez noch verletzt, anscheinend nur die Prellung, der sollte nicht allzu lang ausfallen, aber mit Kimmich, mit Davies fehlen zwei wichtige Spieler und ich glaube, dass die, und ich habe das ja gesagt, sie hatten ja in den letzten 8-9 Monaten natürlich wie die Leipziger, wie die Leverkusener, hatten sie noch weniger Urlaub, hatten glaube ich eine Woche nach dem Pokalfinale, Woche nach dem Champions-League-Finale und dass du dann irgendwann an deine Grenzen kommst, ist normal. Ich glaube, dass das 10 Wochen für die Bayern bis Weihnachten werden.
Ich würde gerne Arndt Zeigler noch mal mit dazu nehmen. Arndt, du bist ja auch nah dran an den Fans. Es ist ja auch ein großes Anliegen, logischerweise, auch wenn man Stadionsprecher ist. Wie ist die Situation im Moment? Halten die Fans noch durch, um das sozusagen mal so zugespitzt zu fragen? Oder wie lange?
Also durchhalten ist, glaube ich, das richtige Wort. In der Tat ist das eine Sache, die, glaube ich, niemandem richtig Spaß macht. Ich hatte zwischendurch, es gab ja diesen einen Spieltag, als in allen Stadien wenigstens ein paar Zuschauer zugelassen wurden. Das war der erste Spieltag gegen Hertha. Da waren, glaube ich, 8000 Zuschauer im Weserstadion. Das klingt nicht viel, aber es war viel toller als alles, was bei den Geisterspielen war. Ich glaube tatsächlich, dass auch jeder in der Runde, der regelmäßig Spiele in Stadien schaut, sagen muss, man guckt sich die Spiele an, man guckt sich auch die Spiele gerne an, was den reinen Fußball angeht, aber das Drumherum macht einem eigentlich keinen Spaß. Und ich habe zum Beispiel auch bei den Spielern beobachtet, als sie dann bei diesem einen Spiel mit den begrenzten Zuschauern ins Stadion eingelaufen sind, ich glaube, es ist für einen Spieler auch was ganz anderes, wenn du aus dem Tunnel kommst und da sind Menschen, denen du zuwinken kannst und die auf dich reagieren. Das ist ja alles, was abhanden gekommen ist. Und ich glaube auch der verheerende Gedanke und das verheerende Gefühl, was sich da einfach auch eingeschlichen hat und wo man auch aufpassen muss, dass es eben auch nichts kaputt macht, ist, dass die Fans jetzt eben im Moment alle das Gefühl haben, es geht eben auch notfalls ohne uns, die spielen ohne uns weiter. Und da muss man eben wirklich auch gucken, dass man das alles wieder repariert bekommt, wenn es irgendwann mal wieder in eine andere Richtung geht.
Ja, wobei ja eigentlich immer alle hochrangigen Fußballfunktionäre betonen, wie wichtig es ist, auch die Fankultur zu erhalten. Karl-Heinz Rummenigge beispielsweise hat das auch ganz oft gesagt. Abschließend, Arndt, was macht Werder Bremen, um die Fans auch weiter mitzunehmen, um ihnen das Gefühl zu geben, weiter ganz, ganz wichtiger Bestandteil des Vereins Werder zu sein, auch und gerade in dieser Zeit?
Ja, das ist halt schwierig, weil räumlich und physisch Nähe kann man ja nicht herstellen. Das ist zurzeit ja nicht möglich. Ich glaube, das ist wirklich tatsächlich, so blöd das klingt, aber dass die letzte Saison, die ein nah an einem Volldesaster war, dass die einfach auch sehr, sehr zusammengeschweißt hat und dass man wirklich insgesamt, so schwierig das im Moment ist, ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln kann, nach dem Motto, dass man wirklich merkt, wir waren so gut wie abgestiegen, wir sind jetzt aber noch da. Und es entwickelt sich auch was. Wir kriegen nicht mehr die Hucke voll. Wir haben keine Mannschaft mehr, wo du bei jedem Spiel denkst, oh Gott, das geht doch eh wieder schief. Also dieses Gefühl ist weg. Das ist auch sehr gut, dass es weg ist. Und ich glaube, wir alle sehen uns nach Fußball mit Zuschauern. Wenn das erstmal wieder möglich ist, wird man, glaube ich, das alles, was hier in Bremen gerade wächst, als zartes Pflänzlein sehr positiv wahrnehmen. Und ich glaube, dann sind die Werder-Fans, die ohnehin, du weißt es, weil du auch auf dem Bremen bist, die ohnehin eine besondere Atmosphäre auch entfesseln können im Weserstadion, dann sind die auch ganz schnell hoffentlich wieder da.
Arndt, vielen herzlichen Dank. Vielleicht gibt es ja bald wieder mal ein Nordderby gegen den HSV vor Zuschauern. Dankeschön, Arndt Zeigler. Grüße nach Bremen. Und einmal die Frage weitergegeben an Rudi Völler. Haben Sie auch ganz simpel gefragt, diese Sehnsucht danach, dass die Zuschauer wieder zurück dürfen? Wir alle müssen ja mit dieser Pandemie und ihren Folgen umgehen, in allen möglichen Lebensbereichen.
Ja, natürlich. Also nicht nur als Vereinsverantwortlicher, aber auch Philipp Seldorf, der ja auch jedes Wochenende ein, zwei Spiele sieht. Das ist schon sehr traurig. Ja. Also ich kann sogar verstehen, wir haben es ja auch versucht, noch vor einigen Wochen, als die Infizierten wieder angestiegen sind, die Zahl der Infizierten, haben wir versucht, dann, dass wir wenigstens 300 Leute reinbekommen. Dann haben wir es nicht erlaubt bekommen, waren wir klar traurig, weil selbst 300 Leute in einem Riesenstadion macht schon was aus. Ich erinnere mich, wir haben zu Beginn der Liga haben wir zu Hause gegen Leipzig ein tolles Heimspiel gehabt, vor 6.000, wir durften 20% reintun der Kapazität. Das war eine, selbst 6.000, das war eine tolle Stimmung, war natürlich auch ein tolles Spiel gegen die Leipziger. Das war eine tolle Stimmung. Selbst das wird ja irgendwann wieder kommen. Wir hoffen, dass wir das jetzt irgendwann in den Griff bekommen, dass wir dann wieder mit 300, dann vielleicht mit 6.000 und irgendwann auch wieder mal mit mehr Zuschauern. Da sehen wir uns alle.
Ja, man stelle sich vor ein Spiel wie gegen Gladbach dann vor vollem Haus, also was dann da los gewesen wäre. Jetzt sprechen wir über Bayer Leverkusen und wir hatten jetzt ja sehr ernsthafte Diskussionen auch über die Nationalmannschaft. Durchaus jetzt mal die Möglichkeit für einige Minuten ein bisschen zu schmunzeln, auch in schönen Zeiten zu schwelgen, Rudi Völler. Ich habe viel noch mal gelesen über Sie und habe die ein oder andere nette kleine Geschichte noch mal ausgegraben und würde ganz gerne wissen, wie sich das wirklich zugetragen hat. Stimmt es, dass Sie auf dem Bolzplatz immer Gerd Müller sein wollten?
Ja, zumindest in den 70ern, in den glorreichen 70ern, Anfang der 70er. Wenn du Stürmer warst, war das alternativlos. Ne? Der Gerd hat ich weiß noch, 74, das hat man ja immer gemacht, die Lieder dann in der späteren Zeit, als ich bin 74 oder als wir 90 Weltmeister wurden, da warst du ja dann im jungen Alter, also klar, 14 Jahre alt, 1974, dann sind wir runter, wollten kicken, dann klar, der Gerd hat gerade 2-1 gemacht, die meisten wollten Gerd Müller sein. Ja,
ja, oder Franz Beckenbauer, so war es bei mir, ich war damals 8. Stimmt es, dass Sie Ihren ersten Platzverweis kassiert haben, weil Sie auf die Frage nach Ihrem Namen nicht mit Rudi Völler, sondern mit Errol Flynn geantwortet haben?
Das stimmt, ja.
Wie war das?
Sie kennen ja die meisten nicht mehr, Errol Flynn, die junge Generation. Also in der Jugend, stimmt wirklich. Ja, habe ich mich geärgert.
Wie war es genau?
Was bei mir selten vorkommt. Und er hat mich dann gefragt, war in der Jugend. Und dann Errol Flynn gesagt. Und dann durfte ich duschen gehen.
Okay. Und wussten Sie, warum? Oder haben Sie, also ihm war klar, dass ihm das irgendwie...
Nein, ich war mal sauber. Von der Jugend, da war ich natürlich 13 oder 14.
Freibeuterfilm.
Das durfte man damals nicht machen. Da waren die Schiedsrichter, die waren natürlich alle noch... die konnten dann nicht drüber lachen.
Also bei der Gelegenheit eine meiner Lieblingsgeschichten eingeflochten, die mir Franz Beckenbauer mal erzählt hat. Der bekam die gelbe Karte. Schiedsrichter war der legendäre Walter Eschweiler. Und Eschweiler guckte Beckenbauer an. Rückennummer 5. Name. Und da wusste Franz nicht, was er sagen. Also hat dann Beckenbauer geantwortet. Aber so war Walter Eschweiler. Stand Franz Beckenbauer vor ihm. Name. Gut. Stimmt es, dass Sie für alle Kämpfe von Muhammad Ali aufgestanden sind?
Auf jeden Fall.
Also ich gemeinsam mit dem Papa.
Genau, ich bin ja die Generation, dann bin ja 60er-Jahrgang. Das war natürlich dann in den Ende der 60er, Anfang der 70er. Das waren ja dann diese legendären Kämpfe, die waren halt mitten in der Nacht. Und obwohl meine Mutter, meinem Vater schon den Abend vorher gesagt haben, weck mir den Bub nicht, dann in dem Hessischen, den Bub nicht heute Nacht, der muss in die Schule. Das war natürlich dann auch, was mein Vater so ein bisschen mit mir auch verbunden hat. Mhm. Er hat mich dann geweckt, mitten bei dann 2-3 Uhr nachts. Und dann haben die ja nie so pünktlich angefangen. Da musstest du ja noch eine Dreiviertelstunde, eine Stunde warten, bis sie dann richtig an. Aber das war für mich ein Highlight. Also ich habe das geliebt und konnte dann am nächsten Tag in der Schule dann natürlich auch glänzen, dass ich den Kampf gesehen habe.
Stimmt es, dass Ihr Vater, der auch mal Ihr Trainer war, Sie mal vom Platz genommen hat oder angedroht hat, Sie vom Platz zu nehmen, wenn Sie weiter so viele Tore schießen?
Nein, das stimmt nicht. Nein. Ich soll nicht so viel alleine machen. Nicht Tore schießen.
Okay.
Das hat er schon mal gemacht, ja.
Und stimmt es, dass Sie immer mal und immer noch mit Jürgen Klinsmann verwechselt werden?
Kommt mal vor, das ist aber mehr so diese typische Bundestrainerverwechslung, ne?
Wie läuft das
aber, dann ab? Aber wenig. Also kommt selten vor.
Okay. Und darf ich es fragen, stimmt es, dass Sie mal Ihren ersten Wagen, einen Ford Escort, an einer ungewöhnlichen Stelle geparkt haben?
Ja, da hatte ich das. Bin so das warnende Beispiel für alle. Gut informiert, deswegen stelle ich irgendwann mal eine Zeitung.
Nee, manchmal mache ich auch was unter der Woche.
Nein, da war ich gerade den Führerschein gemacht mit 18 und wie das halt so ist. So in der Kolonne gefahren, alle happy gewesen. Ich hatte einen Ford Escort 1100 mit Schock. Weiß ich heute gar keiner mehr, was ein Schock ist. Muss ich einen Schock ziehen im Winter, wenn es kalt wurde. Und dann,
zum Anlassen, ne?
Zum Anlassen, ja. Sonst wäre er nicht angesprungen. Und dann über eine Kreuzung gefahren, war rechts vor links, ne? Und hinterher gefahren, Kolonne und
wo gelandet?
Nicht so halb nach rechts gucken, nicht richtig, kam aber da einer von rechts, war Unfall und dann der andere ist dann in so ein Geschäft reingefahren. aber Gott sei Dank, das Wichtigste war, ich kann mal jetzt drüber lachen, damals habe ich nicht gelacht, ist nichts passiert. Also außer Blechschaden ist nichts passiert.
Genau. Gut, so, und Blechschaden haben Sie bei Bayer Leverkusen, das ist jetzt mal eine Überleitung, eigentlich überhaupt nicht angerichtet. Sondern Sie sind seit vielen Jahren dort mit großem Erfolg unterwegs. Vinko Bicanic über, wir haben es ja schon gesagt, den Römer in Leverkusen. Und Rudi Völler, das darf ich ruhig so sagen, hat sich auf die großen Titel konzentriert, Weltmeister, Champions League-Sieger. Halten Sie es für realistisch, mit Bayer Leverkusen zumindest auch mal einen Pokal zu holen?
Ja, doch. Ja, das haben wir ja letztes Jahr schon gewollt. Wir sind leider dann im Finale auf eine Mannschaft getroffen, die natürlich dann überragend war, muss man einfach so sagen. Das ist auch jetzt wieder so. Natürlich ist, ich sage immer so gerne, in die Champions League zu kommen, ist ja heute auch klar für Bayern und Dortmund selbstverständlich. Aber dann gibt es 3, 4, 5, 6 Clubs, die müssen das erstmal erreichen. Da gehören wir dazu. Und das ist dann immer ein großer Erfolg. Aber natürlich, was in der Hand zu haben, da geht es natürlich am schnellsten über den DFB-Pokal und das wird auch dieses Jahr wieder so sein. Da wollen wir natürlich alles versuchen, den zu erreichen. Ich weiß, wir als Bayer Leverkusen, wir sehen uns natürlich auch nach Trophäen. Das muss man einfach ganz klar sagen. Die sind im Moment, wenn du mit Bayern München in einer Liga spielst, nicht ganz so einfach. Aber letztes Jahr war so ein bisschen so Wermutstropfen, war schon letztes Jahr. Wir hatten schon das Gefühl, dass wir im Pokal und vor allem auch in der Europa League dass wir da mal vielleicht den ganz großen Coup schaffen können. Haben wir leider nicht. Und dann, finde ich, haben wir uns zwar Kai Havertz, Kevin Volland verloren, aber mit den Möglichkeiten, die wir haben, dass wir auch in diesen beiden Wettbewerben es versuchen, wieder zu erreichen.
Ja, man muss ja auch sagen, Bayer Leverkusen steht seit vielen Jahren für technisch sehr gepflegten, sehr, sehr anspruchsvollen Fußball. Sehr interessant. Warum hat es Bayer bis hierher so gut geschafft, den Abgang von Kai Havertz zu kompensieren?
Ja, ich muss ganz ehrlich zugeben, das überrascht mich auch ein bisschen. Aber wenn man die Spiele sieht, dann ist es überhaupt nicht überraschend. Die Mannschaft fängt erst mal als Ganzes auf. Und es sind auch eben ein paar Spieler hervorgetreten, die bis dahin so ein bisschen im Hintergrund standen. Nadim Amiri zum Beispiel, das ist jetzt nicht der Mann, der irgendwie alle Spiele entscheidet, aber der spielt, finde ich, viel wichtigere Rolle. Und natürlich Lucas Alario, der relativ oder der eben nur sporadisch gespielt hat und der jetzt einen Trainer hat, der ihn auch aufstellt, wie der Trainer selber sagt, der ihn vorher nicht aufgestellt hat. Also das ist
haben Sie da eigentlich mal mit Peter Bosz so ein bisschen gesprochen? Ich habe mir immer gedacht, der Alario ist so ein Typ, auf den mögen Sie einfach, ist halt ein Mittelstürmer.
Ja, Peter Bosz hat ja, deswegen haben wir ihn auch geholt, steht ja für einen gewissen Stil. Mhm. Und das bedeutet natürlich auch vorne anlaufen, zu attackieren, natürlich auch am liebsten Tore schießen. Das erfordert sich auch für den Lukas sowieso, ist klar, dass er Tore macht. Da war Kevin Volland natürlich sehr stark. Mhm. Weil der Lukas Alario ist eigentlich der bessere Mittelstürmer, sage ich mal, der mehr Tore erzielt als der
gerade
Kevin.
Gerade im 16er.
Aber Kevin Volland ist so der typische Trainerspieler, für so eine Art Fußball zu spielen, der dann da vorne auch immer attackiert. Ja, es klappt so auch in einer anderen Form und das ist wichtig. Ich glaube, was im letzten Jahr, also erstmal sind wir ja froh, dass wir so einen Spieler wie Kai Havertz hier bei Leverkusen hatten, die vielen Jahre schon in der Jugend, dann auch selbst ausgebildet, dass du so einen Jahrhundertspieler dann, sage ich mal, bei uns in Leverkusen hattest.
Ist das ein Jahrhundertspieler? Kann er das werden?
Ja, Jahrhundert-Talent kann man. Ich würde sagen, er wird für mich das größte deutsche Talent der letzten Jahre und er wird sicherlich noch tolle, hoffentlich verletzt er sich nicht, so viele tolle Jahre haben in der Nationalmannschaft, auch bei Chelsea London. Hat natürlich letztes Jahr in der Rückrunde, und das ist vielleicht das, was auch Philly selber gerade sagt, dass viele Spieler jetzt nicht unter ihm gelitten haben, aber zumindest hat er natürlich alles überstrahlt. Er war, egal auf welcher Position er gespielt hat, hat er Topleistungen abgerufen und war natürlich auch dann wirklich auch die Säule bei uns in unserem Spiel und jeder hat ihn gesucht und jetzt ist er nicht mehr da. Und jetzt gibt's halt Spieler, die vielleicht ein bisschen sehr extrem im Schatten standen, die wir aber schon im Vorgriff geholt haben. Und das war auch unsere Meinung. Es nützt ja nichts, einen neuen Havertz zu suchen. Den kriegst du sowieso nicht. Wo wir so ein bisschen das Gefühl haben, dass wir mit dem kleinen Florian Wirtz, der ja schon fast Stammspieler ist bei uns.
Auch ein Riesentalent.
War ganz anders als Kai. Aber der wird natürlich auch eine tolle Entwicklung nehmen. Da sind wir alle fest von überzeugt. Aber auch die anderen Spieler. Und das merkt man. Die haben jetzt mehr Selbstvertrauen, da wird mehr Verantwortung übernommen und das ist wichtig.
Also für Wirtz ist jetzt einfach mehr Platz da, ne? Ist auch mehr Spielzeit. Und das Spiel neulich gegen Gladbach, da war er ja auch beteiligt. Und das war wirklich fantastisch. Ja? Für einen 17-Jährigen, ja? Welche Ruhe der hat, welche Reife mit dem Ball. Und so. Das ist schon extrem eindrucksvoll. Also solche Leute haben dann halt mehr Platz zur Entfaltung.
Also ich bin eigentlich nicht überrascht, dass die Leverkusen im Moment so gut dastehen, weil, wie es der Rüdiger sagt, ich glaube, dass Havertz für Leverkusen so eine Wichtigkeit hatte, wahrscheinlich wie Messi in Barcelona. Es sind auch viele schon neben Messi gescheitert in Barcelona. Und wenn du einen Havertz in der Mannschaft hast und du nimmst den Kopf hoch, dann suchst du natürlich erstmal den Kai Havertz. Ja, weil du weißt, das ist der Spieler, den Mitspieler, den willst du am Ball haben. Ja, und das fällt jetzt weg. Und jetzt hast du mit Amiri, mit dem hier bei, mit Wirtz hast du Spieler, die technisch unheimlich gut sind und die den Ball am Fuß haben wollen. Ja, das sind ja Virtuosen, das sind ja alles gute Fußballer. Ja, die wollen den Ball am Fuß haben und wollen nicht hinterherlaufen. Und dann haben sie natürlich unheimliche Geschwindigkeit mit Diaby, mit Bailey, mit Bellarabi. Und dann haben sie zwei Torjäger mit Alario und Schick. Also das ist eine richtig gute Truppe. Die Defensive war eigentlich immer die Achillesferse der Leverkusen in den letzten Jahren. Da scheinen sie jetzt mit Tapsoba einen absoluten Klassenspieler bekommen zu haben, der leider gefehlt hat gestern. Ja. Aber ja, Tore kriegen sie wenige im Moment. Und deswegen,
wichtig ist auch bei uns im Club, dass du auch zu Beginn, da haben wir dreimal unentschieden gespielt, darunter war auch dann das Topspiel gegen die Leipziger, das sehr gut war. Und dann wird er immer gehört ein bisschen zum Journalistenjob dazu, versuchen ja alle dann so eine kleine Mini-Krise dir einzureden. Gerade weil halt Kai Havertz dann weg ist und wir haben jetzt keinen klassischen Nachfolger verpflichtet. Und dann ist halt wichtig, das ist halt auch dann diese, sag mal, nicht nur Verpflichtung, oder auch diese Stärke, die du dann haben musst als Club. Und das ist gut auch mit unserem Geschäftsführer Fernando Caro, auch Simon Olves, der das Top macht, als Sportdirektor, Stefan Kiesling so ein bisschen als Azubi, der so ein bisschen gerade seine Manager-Lizenz macht. Und ich logischerweise dann auch noch mit dazu, dass wir uns von solchen Dingen natürlich nicht beeindrucken lassen. Ich weiß, das ist nicht immer einfacher gesagt als getan. Da muss man auch mal andere Meinungen vertreten. Und dann kommt natürlich immer das Wichtigste. Das geht natürlich nur so lange, bis du musst dann auch mal gewinnen. Ne? Und das haben wir dann auch geschafft. Nee, ich weiß, es ist halt nur in dieser Strudel, dieser Teufelskreis. Du kannst dann natürlich dieses Konzept verteidigen. Aber irgendwann müssen natürlich auch Ergebnisse kommen. Das gilt für alle.
Abschließend zu diesem Thema. Wir haben ja auch schon gehört, Sie sind bereit, auch neue ranzulassen und mitzuführen. Ja. Gehen Sie denn selber bei Bayer Leverkusen sozusagen in Rente? Ist das Ihr Lebenswerk und werden Sie es dann dort auch beschließen?
Ja, das wird man sehen. Ich habe einen wunderbaren, gerade wenn man so lange schon in Leverkusen ist, ich habe da meine Karriere beendet, alle Funktionen schon erfüllt. Da war Trainer, selbst Trainer, ja. Zweimal angesprungen, Sportdirektor, jetzt Geschäftsführer Sport. Wunderbares Verhältnis zu unserem Aufsichtsratsvorsitzenden, zum Werner Wenning, zum kompletten Aufsichtsrat, zu allen im Club. Dass ich natürlich, wenn ich dann irgendwann mal aufhören sollte, dann nicht mehr für einen anderen Club arbeiten werde, ist ja klar.
Aber Sie machen noch ein bisschen.
Ich mache noch ein paar Jährchen und dann ist es auch gut.
Okay, dann sprechen wir gleich über Schalke. Da ist die Situation im Moment nicht so erfreulich, denn der Albtraum geht weiter für Manuel Baum und sein Team. Die Schalker können einfach nicht mehr gewinnen. Es sind jetzt 24 sieglose Spiele in Serie. Darüber werden wir gleich sprechen bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Okay. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte, wollen gleich sprechen über Schalke, sagen aber zunächst hallo und herzlich willkommen in der Fußball-Bundesliga. Youssoufa Moukoko, der jüngste Spieler, die Hammern, den die Liga gesehen hat. Er ist gerade 16 geworden und hat gestern beim großartigen Erfolg der Dortmunder in Berlin 5:2, viermal Haaland, seinen Bundesliga-Einstand gegeben. Wie alt waren Sie, als Sie die Profibühne betreten haben?
Ich war 20. Ich bin mit 16 zu Bayern gekommen, da war ich 1,68 Meter groß und hatte 45 Kilo. Also ich hätte nicht mal die Koffer tragen können für die großen Spieler. Also mit 16 da mitzuspielen, das ist, weil der größte Unterschied ist ja die Körperlichkeit. Klar. Und das Tempo. Ja, und mit 16 in der Lage sein, da mitzuspielen, also das ist außergewöhnlich.
Wie alt waren Sie, Rudi?
Also ich habe mit 17 schon zweite Liga gespielt, in Offenbach, konnte man ja auch vorhin kurz sehen. Genau. Da war ich natürlich auch wieder Didi Hauch, ich war ein ganz dünner Hecht, ganz, ganz wenig gewogen, das war damals so. Und dann auch öfter mal über die Bande geflogen. Ne?
Ja.
Aber das ist ja nicht nur er, sind ja viele heute, sind ja alle viel weiter, diese 15-, 16-Jährigen, 17-Jährigen. Unser Florian Wirtz ist ja auch, klar.
War 17 dann, glaube ich.
Da habe ich gerade 17 geworden, letztes Jahr hat er sein erstes Spiel in der Liga gemacht. Mhm. Die sind halt weiter. Ne? Klar, körperlich muss man sich ein bisschen dann auch gegen wehren, muss man ein bisschen was tun. Aber es ist schon erstaunlich. Was ich finde, jetzt bei gestern, wenn bin ja gerade nach Hause gekommen von Bielefeld, wenn man dann die Dortmunder gesehen hat, natürlich alle auf Moukoko geschaut. Also ich war natürlich auch begeistert von Haaland. Ne? Also ich muss schon sagen, mit welcher Urgewalt der dann die Berliner Spieler, die eigentlich gut gespielt haben, fand ich Hertha, mit einer guten Mannschaft, wie der dann an den Abwehrleuten da vorbei gesprintet ist mit seiner Urgewalt. Das war schon
sehr abgeklärt vor dem Tor. Er ist dann als Älterer mit 20 Wahnsinn, rausgegangen für Moukoko. Wenn wir jetzt eben gesagt haben, bei Havertz ist ein Jahrhunderttalent. Was machen wir, was sagen wir bei Moukoko?
Ja, auch. Muss man abwarten. Ne? Ich meine, der ist jetzt, hat er ein paar Minuten gespielt. Bei Kai oder jetzt auch bei Haaland, die haben das ja schon gezeigt, was sie können. Bei ihm so, wir haben ja oft auch schon mit der Jugend jetzt gegen die Dortmunder gespielt, da hat er auch schon ein paar Törchen geschossen gegen uns, also schon kein Zufall, dass der jetzt schon mit 16 Jahren in der Dortmunder Karte steht.
Löcher ins Netz. Ja. Also
das ist ein Trend in der Bundesliga, mal abwarten, wie ein 16-Jähriger damit klarkommt, da auch auf dieser großen Bühne dann zu spielen, das muss man sicherlich dann klug und behutsam auch begleiten. Sprechen wir über Schalke, ne? Jetzt wird natürlich mitgezählt, Philipp, das ist ja klar, Tasmania Berlin, wir hatten eben den Begriff der Referenzgröße, ist hier im negativen Sinne dann der Bezugspunkt mit 31 sieglosen Spielen in den 60er Jahren. Und jetzt hat Schalke, das muss man sich einfach nochmal auf der Zunge zergehen lassen, auch schon 24 Mal nicht gewonnen. Es ist zum Weinen, hat Marc Uth gesagt. Ist das eine treffende Beschreibung der
Situation? Also die erste halbe Stunde, die Sie gestern gegen Wolfsburg erlebt haben, die war für Schalke ganz sicher zum Weinen, weil da war ein Klassenunterschied. Ein eklatanter Klassenunterschied. Die Stunde darauf war passabel, aus Schalker Sicht halbwegs passabel. Manuel Baum wurde gestern gefragt, ob er überhaupt noch Hoffnung hätte, ein Spiel zu gewinnen. Und das war jetzt keine Polemik, sondern das war ernst gemeint. Mhm. Ja, und er hat sie auch seriös beantwortet, nämlich, dass er noch Hoffnung hat. Mhm. Und selbstverständlich hat er noch Hoffnung. Ich glaube, das ist, die hat er auch zu Recht. Denn,
kann man diese Hoffnung mit Argumenten belegen?
Ja, ich finde schon. Also ich sehe die sehr oft und war auch gestern da. Die erste halbe Stunde sah aus wie Zweitliga-Fußball. Keine gute Zweitligamannschaft, aber ich habe in den letzten Wochen schon gesehen, dass sie wieder Fußball spielen, was sie wirklich über Monate gar nicht getan haben. Das Spiel in Mainz war okay, vielleicht auch ein Zweitliga-Duell, weiß man nicht. Aber da haben sie wie eine Bundesliga-Mannschaft gespielt. Und insofern gibt es gewisse Fortschritte. Ne? Wenn aber nicht ab und zu mal ein Spiel gewonnen wird, dann helfen die auch nicht weiter.
Ja, aber es klingt natürlich schon irgendwie auch trist, ne? Wenn ein Verein wie Schalke, das ist ja immer noch ein ganz großer Name im Fußball, im Grunde froh sein kann, wenn man nach einer missratenen halben Stunde dann zumindest so einigermaßen
ja, mithält. Ja, das ist wahrlich kein Gewinn und überhaupt kein Trost. Es ist lediglich eine Form von, es ist noch nicht alles kaputt.
Dafür ist die Saison
auch dafür ist die Saison jung, natürlich auch viel zu jung. Und es ist auch dieses Spiel hätte wirklich, das hatte die Anlagen zum Debakel. Mhm. Ja, es stand nach 22 Minuten 0-2. Wolfsburg ist über die hinweg gerannt. Wie wilde Wikinger, die ein Dorf brandschatzen. Und die hatten nichts entgegenzusetzen, außer guten Willen, aber miserable Organisation. Ja, die sind dann irgendwie zu dritt im Mittelfeld auf einen ballführenden Spieler zugelaufen, der hat quer gepasst, hatte dadurch die ganze Seite frei. Sowas hat sich wiederholt und wiederholt. Und der Baum hat es ja hinterher auch gesagt, ne? Wir haben in der ersten halben Stunde nichts auf die Platte gemacht. Das finde ich eben, wenn es um Kommunikation geht, haben wir ja vorhin drüber gesprochen, dann ist es auch ganz angenehm, das mal zu hören, wenn ein Trainer eben nicht versucht, noch irgendwie einen beschönigenden Ausweg zu finden.
Also die Fans reagieren schon sarkastisch, sagen, das nächste Derby wird wohl gegen den VfL Bochum dann stattfinden. Jetzt weiß man nicht, ob die Bochum in die erste Liga aufsteigen, aber gemeinte sicherlich ein Derby in der zweiten Liga. Didi, wir haben über Schalke schon mehrfach gesprochen. Die Zahlen, die wir auf einer Grafik auch haben, sind niederschmetternd. Schlechteste Abwehr, schlechtester Angriff, Sieglosserie haben wir schon erwähnt. Gibt es denn auch aus Ihrer Sicht Hoffnung oder ist es nur Hoffnung?
Ja, im Moment ist es nur Hoffnung. Also wir hatten gestern vor dem Spiel eine Statistik, sie hatten in 5 Spielen unter Baum eine Großchance. Ja.
Die Frage hätte eigentlich lauten müssen, gibt es mehr als Hoffnung? Ich habe jetzt gerade mal darüber nachgedacht, wie präzise die Frage war.
Es gibt Hoffnung. Ja,
es gibt Hoffnung.
Ich habe die Frage beantwortet, ohne dass du sie gestellt hast. Es gibt Hoffnung, ja, aber viel mehr gibt es im Moment nicht. Also wenn du 24 Spiele... Irgendwann, wir hatten ja alle mal eine Phase, wo es schlecht lief, ja, vielleicht mit besseren Mannschaften. Aber irgendwann gewinnst du mal ein Spiel und du weißt gar nicht warum. Also 24 Spiele, das ist 1,5 Runden sind das, also eine Vorrunde und die halbe Rückrunde. Das muss man sich mal vor Augen führen. Da ist es unheimlich schwer, Worte zu finden. Und natürlich haben sie gestern in der zweiten Hälfte besser Fußball gespielt, hatten einige Möglichkeiten. Dann weiß man auch nicht, ob die Wolfsburger nicht vielleicht noch einen Gang oder zwei gehabt hätten. Ich habe das, glaube ich, vor 2 Wochen oder 3 Wochen schon mal gesagt. Das Gute ist, dass sie Bayern, Leipzig, Dortmund und jetzt Wolfsburg schon hatten. Nur jetzt kommt Gladbach und Leverkusen und dann geht's nach Augsburg. Das heißt, die 24 Spiele können
Gladbach leicht... Gladbach übrigens die Mannschaft, gegen sie das letzte Spiel gewonnen haben, im Januar.
Ja, dann können 6 oder 27 Spiele sein. Harit, der ja eine gute Phase hatte, vorletztes Jahr, kam gestern noch vor der Halbzeit raus. Das heißt, da hast du schon wieder einen Spieler, der wahrscheinlich in den nächsten Wochen, auf den du wahrscheinlich schwer bauen kannst, ja, da hast du intern wieder ein Problemchen. Also es ist unheimlich schwer... zu sehen oder zu sagen, wo der Impuls herkommen soll. Weil man hat es mit dem neuen Trainer probiert. Es wurde vielleicht etwas besser spielerisch. Das hat sich in den Chancen, die sie hatten,
nicht wieder geschlagen. Droht denn Schalke vielleicht schon bald die nächste Trainerdiskussion?
Das ist wahrscheinlich möglicherweise auch eine finanzielle Sache. Aber Manuel Baum ist ein sehr respektierter Trainer. Er hat gesagt, die Frage wird gestellt, ist er groß genug? Er sagt, ich bin groß genug, ich werde das zeigen. Also man muss ganz klar sagen, den Effekt, den er in 5 oder 6 Spielen jetzt hatte...
3 Punkte in 6 Spielen.
Ja, das hat noch nicht gefruchtet. Und auch wenn man sich die Statistiken anschaut, die belegen nicht, dass der Trainerwechsel zwingend was gebracht hat. Natürlich hatten sie gute Gegner. Und du musst halt schauen, dass du irgendwann mal ein Spiel gewinnst. Nur umso länger das geht, umso schwerer wird es.
Es gibt eins in der Tat, daran anschließend, ja, jetzt kommt Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, sehr starke Gegner, dann nach Augsburg. Und im Moment hat man eben auch so das Gefühl, dass für jeden Gegner, auch zum Beispiel als Union Berlin, Schalke war der VfB Stuttgart Aufsteiger, die kommen eben nicht dahin voller Respekt oder gar mit Ehrfurcht, sondern die sagen, das Spiel müssen wir gewinnen. Und so treten sie auch auf. Ja? Und du siehst halt eben immer einen psychologischen Nachteil auf Seiten der Schalke, was es sich ja logischerweise aus der Serie ergibt.
Glauben Sie, Rudi, dass es bei Schalke einfach reicht, mal wieder ein Spiel zu gewinnen und um sozusagen die Blockade zu lösen? Oder ist es doch ein tiefer sitzendes Problem?
Ja. Klar, wie jetzt ja gesagt, wenn du natürlich Woche für Woche immer wieder, dann ist ja nicht nur der Spieltag, sondern auch die ganze Woche, dass du dann nicht gewonnen hast. dass du die auf dem Buckel hast. Da musste ich natürlich ein bisschen an die etwas besseren Spiele dann ranhalten. Vor allem Mainz, da fand ich habe das Spiel gesehen, zum Teil, da hätten sie gewinnen können oder müssen sogar. Waren sicherlich die etwas bessere Mannschaft, hatten auch viele Torchancen. Etwas unglücklich dann unentschieden gespielt. Deshalb, da die ich finde sogar, dass die Qualität sogar da ist, auch dann wieder mal eine Serie hinzulegen. Ich hoffe noch nicht dann gegen uns.
Dann. Genau, wenn es gegen Leverkusen geht.
Ich glaube, das große Problem ist, dass wenn du natürlich immer verlierst als Trainer, weißt du besser wie ich, da gehen da irgendwann die Worte aus. Weil wenn du den Jungs jede Woche wieder sagst, so, das machen wir, am Samstag gibt es wieder auf die Mütze, dann gehen dir irgendwann die Argumente aus. Und da ist es, glaube ich, schwer für den Trainer, da irgendwo ein Stück weit die Glaubwürdigkeit nicht zu verlieren.
Mhm. Ja. Absolut. Also eine sehr, sehr schwierige Situation für Schalke, die sich nicht verbessert hat jetzt durch das Ergebnis an diesem Wochenende. Es gibt auch an diesem Sonntag zwei sehr interessante Spiele in der Fußball-Bundesliga, die vor allem auch sich oder zu tun haben mit dem Kampf gegen den Abstieg. Didi, da wollen wir gerne Ihre Tipps zunächst mal haben. Sportclub Freiburg, auch so lala in die Saison gestartet gegen die bisher auch nicht so starken Mainzer.
1-2.
Also erster Sieg für Mainz in dieser Saison. Da sagt der Fachmann, oha. Und Köln, auch mit einer längeren Sieglosserie schon ausgestattet gegen Union Berlin, die bisher sehr, sehr gut in dieser Saison
unterwegs ist. Ja, Union schwer zu schlagen, 2-2.
2-2. Gut, dann schauen wir auf das, was wir bei Sky noch an diesem Sonntagnachmittag zu bieten haben. Und das ist sehr, sehr viel. Es lohnt sich also auf alle Fälle für Sie, liebe Zuschauer, dran zu bleiben. Was läuft wo? Wir haben die zweite Fußball-Bundesliga mit dem Hamburger Sportverein gegen den VfL Bochum, mit Aue gegen Darmstadt, mit Fürth gegen Regensburg und mit Würzburg gegen Hannover 96. Wir haben die Premier League, Leeds gegen Arsenal und dann später Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool gegen Leicester. Also, das sind Angebote logischerweise und dann ab 14.30 Uhr die erste Liga mit Jessica Libbers als Moderatorin, die wieder gesund ist, worüber wir uns sehr freuen und ihr natürlich viel Glück für diese Sendung wünschen. Dann haben wir unser Zitat des heutigen Tages und das kommt von Rudi Völler. Ich glaube, bezogen auf Jürgen Klopp, es hängt von Jürgen Klopp ab. Er ist einer der wenigen, die selbst entscheiden können, wann sie Bundestrainer werden. Und ich denke auch, dass Klopp irgendwann Bundestrainer werden wird. Und Ricardo Basile ist ab 13 Uhr hier in der Folge bei uns als Moderator im Einsatz. Und er begrüßt auch diesmal in meine Geschichte einen sehr, sehr prominenten Gast, Ricardo.
Ich treffe heute unseren Capitano Michael Ballack. Wir sprechen über viele private Themen, das besondere Verhältnis zu seinen Söhnen, seine Hobbys und natürlich sprechen wir auch über die Nationalmannschaft und Joachim Löw. Also bis gleich.
Also gleich hier bei den News meine Geschichte und das übrige Programm habe ich Ihnen ja eben auch schon ans Herz gelegt. Also bleiben Sie dran bei Sky. Ich sage ganz herzlichen Dank an die engagierte Runde. Bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauer. Tschüss und auf Wiedersehen.